NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. An diesem Sonntag begrüßt Sie Ulrike Bosse. Guten Abend. Im Mittelpunkt unserer Sendung stehen der EU-Sondergipfel zum Thema Migration in Brüssel, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei und natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Blick auf das aktuelle Geschehen, aber auch dem Blick zurück auf das Spiel Deutschland gegen Schweden gestern Abend mit seinem furiosen Ende.
Und die Nachspielzeit ist abgelaufen. Das wird aller Voraussicht nach die letzte Szene. Der Bundestrainer Joachim Löw mal gar nicht mehr hinsehen. Der hat sich abgewandt. Jetzt ist Toni Kroos, da wird mit dem rechten Fuß nochmal nach Absprache mit Reus den Ball nach innen bringen. Natürlich lauern da alle, nur Gündogan. Und abgelegt auf Kroos. Tor! Tor! Tor! Tor! 2:1 Deutschland! Toni Kroos abgelegt von Reus. Der Freistoß direkt mit rechts hinein, hinein ins Tor. Deutschland 2:1. Ich flippe aus. Sochi bebt. Das Schwarze Meer schwappt über. Deutschland ist wieder drin im Turnier, André.
Da fehlen mir die Worte. Mir sind die Tränen gerade runtergelaufen. Verzeiht sie, aber es ist kein Finale. Aber was für eine Dramatik. Die deutsche Mannschaft hat alles nach vorne geworfen. Und Toni Kroos kriegt den Ball per Freistoß nochmal angetippt. Und macht die Banane. Der dreht sich um alle rum und geht rechts oben rein.
So schön kann Fußball im Radio sein, wenn Toni Kroos die deutsche Fußballnationalmannschaft in letzter Minute vor dem WM-Aus in der Vorrunde rettet und die Reporter Guido Ringel und André Siems an den Mikrofonen sitzen. Ganz so emotional wird es in Brüssel heute wohl nicht mehr werden, auch wenn ein Befreiungsschlag in letzter Minute genau das ist, was Angela Merkel in der europäischen Asylpolitik bräuchte. Jetzt müssen wir die Kanzlerin unterstützen, damit sie in der EU deutsche Interessen durchsetzen kann. Dieses Zitat stammt, man vermutet es kaum, von einem stellvertretenden CSU-Vorsitzenden, nämlich von dem Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber. Allerdings steht Weber mit einer solchen Bemerkung im Moment ziemlich allein da in der Führung seiner Partei. Der CSU-Parteivorsitzende, Bundesinnenminister Seehofer, auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und der bayerische Ministerpräsident Söder fahren einen harten Anti-Merkel-Kurs. Bis zum EU-Gipfel nächste Woche will Bundesinnenminister Seehofer noch auf eine europäische Lösung warten. Danach will er notfalls im nationalen Alleingang und auch gegen den Willen der Bundeskanzlerin Flüchtlinge, die schon in anderen EU-Staaten registriert wurden, an der deutschen Grenze zurückweisen. Und Markus Söder hat laut einem Bericht der Welt am Sonntag gegenüber Vertrauten jetzt schon angekündigt, dass er die Bundeskanzlerin im bayerischen Landtagswahlkampf nicht, wie üblich, dabei haben wolle. Stattdessen soll Söder angeblich den österreichischen Bundeskanzler Kurz eingeladen haben, der mit seiner rechtskonservativen Koalition für eine sehr restriktive Flüchtlingspolitik steht. Seit dem Nachmittag nun also berät Angela Merkel in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs von 15 weiteren EU-Ländern über die Asylpolitik in einer Art Vorbereitungstreffen für den großen EU-Gipfel am kommenden Wochenende. Mit welchen Erwartungen Sie und Ihre Kollegen nach Brüssel kamen, das fasst Karin Bentsch zusammen.
Sie trägt einen blauen Blazer, blau wie die europäische Flagge mit den 12 gelben Sternen. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich im Migrationsstreit nach wie vor für eine europäische Lösung stark. Sie hofft schon in den nächsten Tagen, Absprachen mit einzelnen EU-Ländern treffen zu können, um das Weiterwandern von Flüchtlingen innerhalb Europas zu begrenzen, sagte Merkel in Brüssel.
Das heißt, wie gehen wir fair und ehrlich miteinander um innerhalb der Binnengrenzen der Europäischen Union im Schengen-Raum? Also wie können wir hier einen vernünftigen Ausgleich schaffen?
Die große Lösung im Streit um die europäische Asylpolitik, die werde es bis zum EU-Gipfel am Donnerstag noch nicht geben, sagte Merkel und versuchte damit, Druck herauszunehmen und die Erwartungen an das heutige Arbeitstreffen herunterzuschrauben. Es geht um Absprachen zwischen zwei oder mehreren Ländern, um einen Modus Vivendi zu finden, sagte Merkel.
Und deshalb geht es eben auch um bi- oder trilaterale Absprachen zum gegenseitigen Nutzen. Wie können wir uns untereinander helfen? nicht immer auf alle 28 warten zu müssen, sondern zu überlegen, für wen ist was wichtig.
Bundeskanzlerin Merkel steht innenpolitisch enorm unter Druck. Bis zum EU-Gipfel auf europäischer Ebene einen Weg zu finden, den Zustrom von den anderen EU-Ländern registrierten Asylbewerbern nach Deutschland zu bremsen. Gelingt das nicht, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, mit Zurückweisungen an der deutschen Grenze zu beginnen. Das könnte eine Zerreißprobe für die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU werden und für die Große Koalition. Ist der Mini-Migrationsgipfel in Brüssel also ein Merkel-Gipfel für Berlin? Es geht hier nicht um den innerdeutschen Streit, sondern um eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Leute hätten es satt, dass auf europäischer Ebene viel über Migration gesprochen werde, aber nichts geschehe. Es gehe nun darum, die Außengrenzen besser zu schützen, die Hilfe in den Herkunftsländern auszubauen und Schleusern das Handwerk zu legen, sagte Kurz. Ganz ähnlich äußerte sich der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel.
Es geht hier nicht um Überleben einer Kanzlerin. Es geht hier um eine gemeinsame Immigration- und Asylpolitik in Europa zu finden.
Frankreich und Spanien sprachen sich besonders deutlich dafür aus, dass in der Migrationsfrage die Menschenrechte und die europäischen Werte eingehalten werden müssen. Gleichzeitig müsse aber auch der Zustrom von Migranten über das westliche Mittelmeer besser kontrolliert werden, forderte der neue spanische Premierminister Pedro Sanchez.
To control better the flow that we are suffering nowadays from the Western Mediterranean.
An dem Mini-Migrationsgipfel in Brüssel nehmen 16 Staats- und Regierungschefs teil. Zu dem Treffen, das bis in den Abend hinein dauern wird, hatte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeladen. Nicht dabei sind zum Beispiel einige osteuropäische und baltische Staaten. Italien, das erst gar nicht teilnehmen wollte, kündigte dagegen einen ganz neuen Vorschlag an, sagte Premierminister Giuseppe Conte.
Una proposta italiana completamente nuova.
Wie dieser Vorschlag im Detail aussehen soll, verriet Conte nicht. Das wird derzeit hinter verschlossenen Türen beraten.
Zur Realität der europäischen Flüchtlingspolitik gehört die harte Linie der neuen italienischen Regierung gegenüber Rettungsschiffen, die Flüchtlinge aus Seenot auf dem Mittelmeer retten. Wie bereits das Schiff Aquarius wird nun dem Boot der Dresdner Organisation Mission Lifeline mit rund 230 Migranten an Bord die Einfahrt in einen europäischen Hafen verweigert. Seit Donnerstag ist das Schiff blockiert. Aus Rom Tassilo Forchheimer.
Die Hängepartie auf dem Mittelmeer geht weiter. In der Nähe von Malta wartet die Lifeline mit rund 230 Migranten an Bord noch immer auf die Zustimmung, ihre Passagiere irgendwo in Europa an Land bringen zu dürfen oder diese wie früher an andere, größere Schiffe übergeben zu können. Stattdessen tobt ein politischer Streit über Zuständigkeiten, vor allem zwischen Italien und Malta. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli warf der maltesischen Regierung Unmenschlichkeit vor, wegen deren Weigerung, die Migranten in einem ihrer Häfen an Land gehen zu lassen. Maltas Innenminister Michael Farrugia entgegnete, das Schiff sei nach der Rettungsaktion nicht weit entfernt von der italienischen Insel Lampedusa gewesen. Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat warf den Rettern vor, die Migranten überhaupt aus libyschen Gewässern in Richtung Norden gebracht zu haben, was indirekt so verstanden werden kann, die Menschen hätten auch an die libysche Küstenwache übergeben werden können. Als langfristig problematisch könnte sich auch die Situation eines dänischen Handelsschiffs 3 Meilen vor Sizilien erweisen. Mit über 100 Migranten an Bord wartet das Schiff auf Entscheidungen der italienischen Behörden. Obwohl der Auftrag zur Rettung von der Küstenwache in Italien gekommen war, blieb zunächst unklar, ob die Menschen dort an Land gehen können.
Bevor wir zu unserem Korrespondenten in die Türkei schalten können live, gucken wir auf andere aktuelle Ereignisse. Im Süden Syriens ist eines der letzten Rebellengebiete im Land. Eigentlich gilt in dieser Region eine sogenannte Deeskalationszone. Doch die syrische Regierung hat begonnen, das Gebiet zu beschießen. Und Aktivisten melden auch russische Luftangriffe. Jürgen Striak berichtet.
Der Nachrichtenagentur Reuters liegt eine Botschaft der US-Regierung an die Führung der Freien Syrischen Armee vor. Darin heißt es, die Aufständischen im Süden Syriens sollten nicht damit rechnen, dass sie Unterstützung vom US-Militär erhalten. Die USA würden militärisch nicht eingreifen. Seit Tagen beschießen syrische Regierungstruppen Ziele in der Provinz Dara im Süden des Landes. Teile der Provinz werden von Aufständischen kontrolliert. Die USA hatten zuvor Syriens Präsident Bashar al-Assad sowie Russland vor Angriffen in der Gegend gewarnt und entschlossene Gegenmaßnahmen angedroht. Die Aufständischen hofften deshalb, die USA würden militärisch eingreifen. Das Gebiet im Süden Syriens gehört zu einer der Deeskalationszonen. Trotzdem hätten nach Angaben von Aktivisten, die nicht überprüft werden können, russische Kampfjets seit Samstagabend bei fast 70 Angriffen Orte in dem Gebiet bombardiert. Es soll sich um die ersten russischen Angriffe in der Gegend seit knapp einem Jahr handeln.
In Saudi-Arabien gab es heute eine kleine Revolution. Auf Anordnung des Herrscherhauses dürfen saudische Frauen ab heute Auto fahren. Und überall im Land setzten sich die Frauen tatsächlich ans Steuer. Ein Sprecher der saudischen Sicherheitsbehörden erklärte, der Verkehr sei normal verlaufen, keine ungewöhnlichen Vorkommnisse. Auch wenn manche Männer offenbar noch etwas ängstlich sind, wie der von Nada in Jeddah. Carsten Kühntop berichtet über deren Exkursion.
Said Adlabi wirkt verkrampft. Er sitzt in seiner Sportlimousine hinten. Seine Frau Nada ist am Steuer. Und auf der Schnellstraße, die Jeddah von Nord nach Süd durchschneidet, gibt sie plötzlich richtig Gas.
I love going fast. But I believe today or this week until I get my own car, probably my husband will have a heart attack. He loves his car.
Bis sie ihr eigenes Auto hat, droht ihrem Mann ein Herzinfarkt, sagt Nada, denn er liebt seinen Wagen so sehr. Said nickt.
I'm very comfortable that she's behind the wheel, but I'm not comfortable that she's behind the wheel of my car. But she's a really good driver. She's know how to drive really good.
Gut, dass Nada hinterm Steuer ist, meint Said, aber nicht gut, dass es das Steuer seines Autos ist. Allerdings sei sie eine wirklich gute Fahrerin, sagt er. Wann immer die beiden im Ausland sind, ist häufig sie diejenige, die fährt. Den Führerschein machte sie damals in ihrer Studienzeit in den USA. Dies ist die erste Ausfahrt von Nada in ihrem Heimatland.
It's an extremely very important day to me, honestly.
Das ist ein ungeheuer wichtiger Tag für mich. Darauf habe ich gewartet, seit ich 12 oder 13 war. Und ich kann nicht glauben, dass dieser Tag nun endlich gekommen ist.
And I can't believe that it's finally here.
Ihr Mann sieht das genauso.
This should be done before a very long time, but I'm happy that they did it finally.
Endlich dürfen Frauen Auto fahren, meint Said, das sei überfällig gewesen. Nada ist in den 30ern und studierte Innenarchitektur. Dass sie jetzt selbst am Steuer sitzen darf, bedeutet für sie vor allem eines, eine echte Chance, nun ihren Weg in den Beruf zu finden.
You know, for being an interior designer, you have to find out places.
Als Innenarchitektin musst du viel rumfahren, um nach Möbeln zu schauen, nach Handwerkern, nach vielem anderen. Und das geht nicht so leicht, wenn ich einen Fahrdienst nehmen muss. Aber jetzt kann ich meine Karriere wirklich anpacken und eine freischaffende Innenarchitektin werden. In der Vision 2030 von Kronprinz Mohammed bin Salman steht, dass der Anteil der berufstätigen Frauen von jetzt 22 auf 30% im Jahr 2030 steigen soll. Die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen war eine wichtige Voraussetzung dafür. Schon in 2 Jahren, so die Beratungsfirma PwC, werden 3 Millionen saudische Frauen einen Führerschein haben. Und laut einer Umfrage plant jeder 2. Haushalt nun ein weiteres Auto zu kaufen. Der Absatz könnte laut Experten jedes Jahr um 9% steigen bis 2025.
Es verändert sich etwas in Saudi-Arabien. Die Frauen dürfen Auto fahren. Ein Bericht von Carsten Kühntop. Und damit kommen wir zu dem ganz wichtigen Thema heute des Tages. 60 Millionen Wahlberechtigte waren in der Türkei aufgerufen, den Präsidenten und die Abgeordneten fürs Parlament zu wählen. Mit dieser Wahl tritt das neue Präsidialsystem in der Türkei in Kraft. In diesem neuen Präsidialsystem ist der Präsident mit sehr viel mehr Macht ausgestattet. Er wird künftig Staats- und Regierungschef sein und einen Ministerpräsidenten wird es nicht mehr geben. Präsident Erdogan ist der Favorit bei der Präsidentenwahl, aber es könnte sein, dass er nicht die absolute Mehrheit heute schon bekommt, sondern am 8. Juli in die Stichwahl muss und auch die absolute Mehrheit von Erdogans Partei AKP im Parlament könnte gefährdet sein. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Türkei-Korrespondenten Christian Buttgereit. Guten Abend, Herr Buttgereit.
Schönen guten Abend.
Herr Buttgereit, die Wahllokale haben um 16 Uhr deutscher Zeit geschlossen. Ergebnisse werden für den Abend erwartet, aber gibt es schon so erste Vorergebnisse oder eine Tendenz?
Also die Ergebnisse laufen allmählich ein aus allen Landesteilen. Im Moment sind bei der Präsidentschaftswahl 52% der Wahlurnen ausgezählt. Das heißt nicht unbedingt 52% der Stimmen. Danach liegt Recep Tayyip Erdogan vorn bei etwa 56%. Muharrem İnce, der Herausforderer, etwa halb so hoch bei 28%. Diese Zahlen verändern sich aber minütlich. Es geht in der Tendenz für Erdogan runter, für İnce hoch. Das hängt davon ab, welche Wahlkreise gerade ausgezählt werden. Und bei den Parlamentswahlen sieht es so aus, dass Erdogans AKP bei ungefähr 47% jetzt liegt. Die oppositionelle CHP bei 19%. Die Nationalisten sind sehr stark. Aber das hat auch noch keinen wirklichen abschließenden Wert, denn von den Wahlkreisen sind 37,6% gezählt. Und das kann sich oder wird sich im Laufe des Abends noch verändern. Wir denken, dass es hier Klarheit gibt. Vielleicht in anderthalb bis zwei Stunden.
Die Opposition hatte ja befürchtet, dass es zu Unregelmäßigkeiten bei der Wahl kommen wird. Möglicherweise Unregelmäßigkeiten, um die Macht von Erdogan abzusichern. Was weiß man über den Wahlverlauf?
Also es gibt einige Auffälligkeiten, die Wahlbeobachter berichtet haben. Zum einen kamen die Wahlbeobachter in manchen Wahllokalen erst gar nicht hinein. Man hat sie versucht, daran zu hindern. Dann ist es so, dass es Wahllokale gab, wo schon mehr Stimmzettel in den Urnen waren, als überhaupt Wähler schon am Morgen in dieses Wahllokal gekommen sind. In anderen gab es in der Nacht eine wundersame Füllung von Wahlurnen mit Erdogan-Stimmen. Bei Twitter kann man einen Mann in Musch im Ostanatolien sehen, der serienweise Wahlscheine für Erdogan stempelt. Und in Suruç an der syrischen Grenze hat die Polizei ein Auto gestoppt mit 4 Säcken voller Stimmzettel. Da wurden 3 Tatverdächtige wegen mutmaßlicher Wahlfälschung festgenommen. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Es gibt noch mehr. Wir haben auch die Festnahme von 3 Deutschen, die als Wahlbeobachter unterwegs waren, ehrenamtlich. Sie gehörten eben nicht zu der offiziellen OSZE-Delegation. Das kann sein, dass es da bald Anklagen gibt.
Sollte es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt kommen, wäre wohl der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP der Konkurrent von Präsident Erdogan. Was meinen Sie? Er hätte wohl keine realistischen Chancen am 8. Juli, oder?
Also die Chance liegt tatsächlich darin, Erdogan eine Stichwahl zu zwingen, und dann kommt es eben sehr darauf an, wie sich die Anhänger der übrigen Präsidentschaftskandidaten, die jetzt ja auch im Rennen waren, wie die sich dann positionieren. Von kurdischer Seite hört man, dass die Anhänger von Selahattin Demirtas dann wohl überwiegend Herrn İnce wählen würden. Bei den Nationalisten rund um Meral Akşener von der neuen İYİ-Partei kann man sich das jetzt nicht zur Gänze vorstellen. Und wenn man sich den Verlauf dieses Wahlamts bisher anschaut, könnte man sich schwer vorstellen, dass es dann zu einem Überraschungssieg von Muharrem İnce kommt. Aber wie gesagt, noch ist hier nicht alles ausgezählt. Und es bleibt heute Abend noch spannend. Und wenn es in eine Stichwahl geht, kann man eben auch vielleicht sagen, Erdogan ist der Favorit. Aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht dazu.
Aber welche Politik würden Sie erwarten von Erdogan, wenn er denn wiedergewählt wird als Präsident mit neuen Vollmachten? Worauf müssen wir uns einstellen?
Also er ist dann ja auch gleichzeitig Regierungschef. Das Amt des Ministerpräsidenten wird es nicht mehr geben. Er kann durchregieren, und einen kleinen Vorgeschmack konnte man hier in Istanbul schon erleben. Er hat jetzt aufgefordert, dass eine sehr renommierte Architekturuniversität aus dem Gebäude auszieht, was an sehr prominenter Stelle direkt am Bosporus liegt. Und Erdogan möchte dort eine Bibliothek einrichten, die dem Dolmabahce-Palast angegliedert ist, mit dem Argument, dieses Gebäude habe früher zum Palast gehört. Das ist eine Vorgehen, was viele Leute als sehr unsensibel betrachten, auch so ein bisschen, ich sag mal, die störenden Studenten raus aus der Stadt, die wir für den Tourismus wieder aufhübschen wollen. Und solche Ansagen, regieren per Dekret, das dürfte das sein, was die Türken dann zu erwarten haben.
Und was hat Europa zu erwarten?
Naja, von einem Erdogan auf jeden Fall, dass er weiterhin sehr selbstbewusst seine Rolle hier am Tor zum Nahen und Mittleren Osten spielen wird. Möglicherweise, das hörte man aus Regierungskreisen, würde er beispielsweise auch das Flüchtlingsabkommen nachverhandeln wollen, wo er ja im Zuge der europäischen Zerstrittenheit wahrscheinlich auch relativ gute Chancen hätte, da einfach mehr rauszuholen für die Türkei. Insgesamt weiß Erdogan aber auch, dass er aus wirtschaftlicher Sicht nicht ohne Europa kann. Von daher wird er in gewisser Weise wahrscheinlich sogar ein verlässlicher Partner bleiben.
Präsidentschaft und Parlamentswahlen in der Türkei, das war Christian Buttgereit, unser Kollege in Istanbul, mit einer Schilderung der aktuellen Lage und einer Analyse. Einen fürchterlichen Schock erlebten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses heute in Wuppertal. Durch eine Explosion am späten Abend wurde ihr Haus fast vollständig zerstört. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Einzelheiten nun von René Rabenschlag.
In der Häuserzeile der Wuppertaler Seitenstraße klafft eine Lücke. Ein großer Bagger trägt am Nachmittag Stück für Stück den riesigen rauchenden Schutthaufen ab. Das viergeschossige Wohnhaus war um kurz vor Mitternacht von einer schweren Explosion erschüttert worden. Bewohner Fabian Heinrichs war gerade mit seiner Freundin von einer Fußball-WM-Feier zurück nach Hause gekommen.
Keine 10 Minuten haben wir auf der Couch gesessen, dann gab es einen lauten Knall. Man hat die Risse in der Wand gesehen. Und dann haben wir auch schon wirklich innerhalb von 30 Sekunden nur die Hunde gepackt. Das ist das Wichtigste, was man nehmen konnte, und sind raus auf den Hof. Und haben dann auch schon gesehen, dass es in der ersten Etage angefangen hat zu brennen. Und es hat sich so schnell ausgebreitet, die Trümmer kamen direkt runter.
Immer mehr Bewohner können sich über die Rückseite auf dem Hof retten.
Ich habe natürlich erstmal durchgezählt. Ich weiß ungefähr, wie viele Leute im Haus wohnen. Bin dann auch noch mal reingelaufen, weil ich wusste, bei uns gegenüber wohnt noch ein älterer Herr, der so schon sehr zerbrechlich ist.
Die Bewohner flüchten zum Teil weiter durch die Wupper. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus, muss löschen und gleichzeitig versuchen, im Gebäude nach weiteren Überlebenden zu suchen. Doch das wird immer schwieriger. Eine Hälfte des Mehrfamilienhauses stürzt schließlich komplett ein. Inzwischen geht Feuerwehrpressesprecher Tim Luhmann davon aus, dass sich keine weiteren Opfer unter den Trümmern befinden.
Wir haben über Abfragen der geretteten Bewohner und auch mit Suchhunden des THW nun größtmögliche Sicherheit hergestellt und können sagen, es sind höchstwahrscheinlich keine Personen mehr im Gebäude. Und jetzt liegt unser Fokus aktuell auf der Brandbekämpfung, denn die gestaltet sich aufgrund der Trümmerlage schwierig.
5 Personen sind nach Angaben der Feuerwehr zum Teil lebensgefährlich verletzt worden und werden in Spezialkliniken behandelt. Über 20 wurden wegen leichter Rauchvergiftungen behandelt. Die Ursachenermittlung gilt als schwierig. Die Wuppertaler Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, Pressesprecher Stefan Weyand.
Wir haben natürlich heute Nacht, nachdem wir direkt rausbekommen haben, was hier los ist oder dass ein großes Schadensereignis eingetreten ist, auch mit vielen Verletzten, direkt die Kollegen von der Kripo zusammengesammelt. Wir versuchen herauszubekommen, was die Ursache für diese Explosion gewesen sein könnte. Im Moment können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen.
Bewohner berichten allerdings übereinstimmend, dass einer der Mieter im Haus als suizidgefährdet galt. Ihrer Wahrnehmung nach soll auch in dessen Wohnung die Explosion stattgefunden haben. Polizei und Feuerwehr wollen das bis jetzt nicht bestätigen.
René Rabenschlag berichtete über den Schock für viele Menschen in Wuppertal, wo ein Haus explodiert ist. Und damit ist es jetzt wirklich wieder Zeit, sich der Fußball-Weltmeisterschaft zuzuwenden. 2:1 hat Deutschland gegen Schweden gewonnen gestern Abend. Nachdem die Schweden in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, schaffte Markus Reus in der 48. Minute den Ausgleich und Toni Kroos, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, in der Nachspielzeit buchstäblich auf den letzten Drücker das Siegtor. Felix Gerhardt mit der Story des gestrigen Abends.
Es war dieser eine Moment.
Sie haben so viel an Standards getüftelt. Groß!
Dieser eine Moment, der so viel auslösen kann.
Das war bisher der Moment des Turniers für uns. Jetzt sind wir drin,
sagt Thomas Müller.
Solche Spiele formen Weltmeister. Unfassbar, wie eine Szene die WM verändern könnte.
Selbst Englands Legende Gary Lineker sah sich genötigt, seine berühmte Weisheit abzuändern.
Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Mann rennen 82 Minuten dem Ball hinterher, dann fliegt ein Deutscher runter, dann rennen 21 Mann 13 Minuten dem Ball hinterher und am Ende gewinnt verdammt nochmal irgendwie Deutschland.
Und alles nur wegen dieses einen Moments.
Groß und Schuss und Tor!
Vor 4 Jahren war es das zähe Algerien-Spiel, das vieles verändert hat, das die Mannschaft zusammengeschweißt hat. 2:1 nach Verlängerung. War es diesmal die 95. Minute in Sochi?
Das war, was die Moral der Truppe betrifft, war schon sehr gut. Gibt vielleicht auch einen Schub für das Turnier?
So viele Gefühle. Stolz, Ekstase, Humor.
Jetzt wissen die Schweden, wie es sich anfühlt, wenn man den Schrank schon fertig aufgebaut hat und dann nur noch eine Schraube fehlt.
Erleichterung, Zusammenhalt, Euphorie.
Wir haben nur geschrien, es ging aber nicht mehr. Oh, was ein Sieg, wir sind noch drin, jawohl.
Das ist Herzinfarkt, das ist so zu viel.
Fantastisch, ein wahnsinniges Spiel. Ich war live dabei in der Nachspielzeit, unfassbar.
Marco Reus fängt die Emotionen gerade noch ein.
So ein Spiel kann natürlich in letzter Minute natürlich ein Auslöser sein für ein Weiterkommen erstmal in der Gruppenphase.
Toni Kroos, der Mann dieses einen Moments, denkt einen Schritt weiter.
Ich hoffe, dass wir daraus so viel wie möglich positive Sachen ziehen, vor allem emotional, und dass uns das hoffentlich dann weit trägt.
Vielleicht wird er der Auslöser für mehr.
Soweit die Story des gestrigen Abends, und in unserem WM-Studio in Moskau bin ich nun verbunden mit Martina Knief. Frau Knief, wird dieser Moment, wie es in dem Stück gerade hieß, dieser Moment des Sieges der deutschen Mannschaft tatsächlich ein Auslöser für mehr? Was trauen Sie den Deutschen zu?
Ja, nachdem doch die zweite Halbzeit gegen Schweden die beste war bisher bei diesem Turnier und mit diesem genialen Schlusspunkt von Toni Kroos, setzt das natürlich auch Emotionen frei und Adrenalin. Und deswegen denke ich doch, weil auch eine Leistungssteigerung zu erkennen war, dass die deutsche Mannschaft hier noch weit, weiter vielleicht kommen kann bei diesem Turnier. Jetzt müssen die Hausaufgaben gegen Südkorea gemacht werden, und in einer K.O.-Runde beginnt das Turnier eh so ein bisschen immer von vorne. Und ich sag mal, diese Comeback Qualitäten, die deutsche Mannschaft gestern gezeigt hat, die haben auch für sehr viel Hochachtung bei der Konkurrenz gesorgt.
Toni Kroos hat ja gestern nach dem Spiel sehr emotional sich geäußert mit der Bemerkung, man habe das Gefühl gehabt in der Mannschaft, relativ viele Leute in Deutschland hätte es gefreut, wenn die deutsche Mannschaft ausgeschieden wäre. Ist das tatsächlich der Eindruck der Mannschaft?
Das scheint der Eindruck der Mannschaft zu sein. Vielleicht auch so ein bisschen der Eindruck von Toni Kroos, der mir manchmal auch so ein bisschen dünnhäutig daherkommt, grundsätzlich, wenn Kritik geäußert wird. Allerdings muss man auch sagen, dass sich viele TV-Experten oder ehemalige Nationalspieler doch teilweise sehr unter der Gürtellinie, ob der Leistung einiger Spieler oder der ganzen Mannschaft gegen Mexiko, geäußert haben. Das kommt da natürlich dann auch schlecht in Russland an, in Vatutinki oder in Sotschi, wo die Mannschaft zuletzt war. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Äußerung aus dem Affekt heraus war von Toni Kroos nach der ganzen Euphorie dieses Spieles, sondern dass der das schon wohl überlegt hatte.
Ärger gab es gestern ja noch um das Verhalten von zwei Mitgliedern des DFB-Teams, die nach dem Spiel direkt vor dem schwedischen Team jubelten, statt dieses Team in Ruhe trauern zu lassen. Wie hat das Konsequenzen?
Na, erstmal hat man sich bei der schwedischen Delegation entschuldigt. Die Entschuldigung wurde doch angenommen mit einem Ja, aber. Aber seit wenigen Minuten, vielleicht einer Stunde, wissen wir, dass die FIFA jetzt auch Ermittlungen eingeleitet hat gegen Belau, das ist der Büroleiter Nationalmannschaft beim DFB, und gegen Uli Vogt, das ist einer der Pressesprecher der Nationalmannschaft. Also da wird möglicherweise noch aus Richtung FIFA etwas an Sanktionen auf den DFB zukommen.
Soweit Martina Knief in Moskau mit den Eindrücken und allem Aktuellen rund um die deutsche Mannschaft. Und auch heute wurde bei der Weltmeisterschaft natürlich gespielt. Das aktuelle Geschehen jetzt von Ina Kass zusammengefasst.
Ja, gerade eben ist in der Gruppe H die Partie zwischen Japan und dem Senegal zu Ende gegangen. Endstand dort 2:2. Nachher um 20 Uhr trifft dann in derselben Gruppe noch Polen auf Kolumbien. Schon am Nachmittag hat England ein eindrucksvolles 6:1 gegen WM-Neuling Panama geholt. Armin Lehmann hat die Partie für uns im Stadion verfolgt.
England steht nach diesem klaren 6:1 schon mal sicher im Achtelfinale. Harry Kane war wieder einmal der Mann des Spiels. 3 Tore erzielte der Superstar der Engländer, 2 per sicher verwandeltem Foul-Elfmeter und 1 eher unfreiwillig, da wurde er an der Hacke angeschossen. 2-mal Stones und 1-mal Lingard, das waren noch die Torschützen in der ersten Halbzeit. Schon zur Pause stand es 5:0 für England gegen Panama. Kane dann mit dem 6. Treffer, ehe ein historisches Tor Baloy für die Panamenios gelang. Es war ihr allererstes bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, und damit geht es dann für England am Donnerstag gegen Belgien um den Gruppensieg. In der Formel 1 ist vorhin das 8. von insgesamt 21 Saisonrennen über die Bühne gegangen, der große Preis von Frankreich. Und der Sieger heißt Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot gewann vor Max Verstappen im Red Bull und Kimi Räikkönen im Ferrari. Sebastian Vettel wurde nur 5. Volker Hirt berichtet.
Die Startphase brachte die Vorentscheidung. Sebastian Vettel preschte von Position 3 nach vorne, war dicht dran am führenden Lewis Hamilton, aber daneben war noch dessen Teamkollege Valtteri Bottas im Weg. Kollision, Frontschaden bei Vettel, 5 Sekunden Strafe für ihn als Verursacher des Unfalls. Vettel war chancenlos. Immerhin Rang 5 am Ende, Schadensbegrenzung. Ungefährdet fuhr Lewis Hamilton sein Rennen als Sieger zu Ende. Er ist wieder die Nummer 1 in der Gesamtwertung, hat jetzt 14 Punkte mehr als Sebastian Vettel.
Und noch eine Meldung vom Tennis. Roger Federer muss die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste ab morgen an Nadal abgeben. Grund dafür, Federer hat heute das Finale beim Rasenturnier in Halle-Westfalen überraschend verloren. Er unterlag dem 15 Jahre jüngeren Kroaten Coric in 3 Sätzen. Trotzdem gilt Federer als Topfavorit für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, das dann in einer Woche beginnt.
Ina Kast mit dem aktuellen Sport. Und das war das Echo des Tages an diesem Sonntagabend. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.